von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 14 bis 22. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Nach den schrecklichen Versuchungen von Seiten Satans in der Wüste, den unser Herr Jesus Christus in der Kraft des Wortes Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes widerstand, kehrte er nach Galiläa zurück. Zuvor ist er noch eine Zeit lang am Jordan gewesen, und dort hat er 6 seiner Jünger in seine Nachfolge gerufen, und schließlich kam er dann in seine Heimatstadt Nazareth. Der Name des Ortes oder der Stadt, wo wir geboren oder zumindest wo wir aufgewachsen sind, hat für uns immer einen besonderen Klang. Damit sind viele schöne, aber auch manchmal traurige Erinnerungen verknüpft, die besonders dann in uns aufleben können, wenn wir aus irgendeinem Grunde mal wieder dort sind. Und so mag es für unseren Herrn etwas ganz Besonderes gewesen sein, in seine Vaterstadt Nazareth zurückzukehren, wo er seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hatte. Die Gesichter der Menschen waren ihm vertraut, auch die Straßen, die Gebäude. Hier hatte er in der Werkstatt seines Vaters das Handwerk eines Zimmermanns gelernt. In dieser Zeit war er seinen Eltern untertan und lebte zu Hause zusammen mit seinen Geschwistern, genau wie seine Freunde und Bekannte auch. Und wie manche beseligende Stunde mag er dort in der Synagoge zugebracht haben, von klein auf, wo man das Wort Gottes vorlas und erklärte. Und nun gelangte er also schließlich in diese seine Heimatstadt. Er stattete ihr einen Besuch ab. Die Menschen in Nazareth hatten inzwischen gehört, welch große Taten Jesus bereits getan hatte. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und nun erwartete man natürlich mit Spannung, was bei seiner Ankunft in Nazareth geschehen würde. Lukas erzählt uns, dass unser Herr Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa kam. Er scheint besonders viel Wert darauf zu legen, zu betonen, dass unser Herr seine großen messianischen Taten in der Kraft des Heiligen Geistes tat. Bereits zu Beginn der Versuchungsgeschichte heißt es hier in Kapitel 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und später, am Ende seines Evangeliums, berichtet Lukas, wie Jesus seine Jünger auf den Empfang des Heiligen Geistes vorbereitete. Wir lesen dazu aus Lukas Kapitel 24, der 49. Vers. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Oder denken wir dann auch besonders an dieses Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Es wäre schön, wenn wir alle dieses Wort auswendig lernen würden oder auch schon auswendig kennen würden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Es ist also, als ob Lukas, der ja selbst bei der Verfassung seines Evangeliums unter der Leitung des Heiligen Geistes stand und auch bei der Verfassung der Apostelgeschichte natürlich, es ganz besonders betonen wollte. Was Jesus tat und was später auch seine Jünger taten, geschah nicht in der natürlichen Kraft des Menschen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Es war ein übernatürliches Werk Gottes. Das ist für uns wichtig, immer wieder aufs Neue zu bedenken. Gottes Reich kann nur durch den Heiligen Geist gebaut werden. Also nicht durch menschliche Kraft. So lesen wir schon im Alten Testament dieses bekannte Wort aus dem Propheten Haggai. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, das heißt also durch menschliche Mittel und Möglichkeiten, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das Reich Gottes ist eben das Reich Gottes. Und das Reich Gottes konnte nur aufgerichtet werden durch Gott selbst, durch die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist. Und auch heute ist das so, dass der Bau des Reiches Gottes nur durch das Werk des Geistes Gottes geschieht. Also durch ein übernatürliches Werk. Ohne den Heiligen Geist geschieht nichts, was Gott Frucht bringt und was Gott verherrlicht. Wir sind alle auf den Heiligen Geist angewiesen, dass er unsere Herzen erfüllt und dass er uns dazu befähigt, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Leider bedenken wir das oft viel zu wenig. Und dann marschieren wir einfach los, wir stürmen so in den Tag hinein, als solche, die meinen, dass sie von Natur aus das tun könnten, was im Grunde genommen nur zur Ehre Gottes aufgrund der Wirkung des Heiligen Geistes geschehen kann. Natürlich können wir bestimmte Dinge tun. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann bedeutet das nicht, dass der natürliche Mensch, also der Mensch ohne Christus, nicht zustande bringen könnte in dieser Welt. Im Gegenteil. Er kann große Dinge tun, und das sehen wir doch. Das beobachten wir doch in dieser Welt. Aber ohne den Herrn Jesus, ohne die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, kann niemand etwas tun, was Gott verherrlicht, was ihn ehrt, was ihm Frucht bringt. Und wir als Gotteskinder sollten das immer und immer wieder bedenken und von daher die Abhängigkeit suchen vom Geist Gottes, von der dritten Person der Gottheit. Der Herr Jesus hat das Werk Gottes hier auf dieser Erde getan, das wunderbare Erlösungswerk. Und der Heilige Geist offenbart es uns, er erleuchtet unsere Herzen. Er wirkt, er überführt den Sünder von seiner Sünde und er nimmt ihn an die Hand und führt ihn immer wieder und immer wieder nach Golgatha, um ihm dort die Herrlichkeit des Sohnes Gottes zu zeigen. Seine wunderbare Gnade, das herrliche Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von dem, was Gott in Christus getan hat. Ich kann das nicht oft genug betonen. In einer Zeit, in der es immer wieder um das Tun des Menschen geht, es geht im Evangelium zunächst einmal ausschließlich um das, was Gott in Christus getan hat. Das reicht aus, um uns selig zu machen. Alles andere folgt daraus. Wenn unser Herr Jesus selbst die Salbung, die Kraft, und er war ja der Gesalbte, Messias ist der Gesalbte, Christus ist der Gesalbte. Wenn er selbst die Kraft des Heiligen Geistes nötig hatte, um sein Werk zu tun, übrigens sagt der Hebräerbrief, dass er sich durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, also auch das Erlösungswerk dort am Kreuz geschah durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wenn der Herr Jesus darauf angewiesen war, auch auf die Führung des Heiligen Geistes und dann später auch die Apostel, wie viel mehr wir? Wie viel mehr wir? Der Heilige Geist ist nicht nur entscheidend wichtig für den Verkündigungsdienst, zu dem einige in der Gemeinde Jesu berufen sind, sondern für den Zeugendienst aller und auch für die täglichen Verrichtungen in unserem Alltagsleben. Also das Alltagsleben sollte für uns immer wieder geprägt sein von der Wirkung des Heiligen Geistes. Da müssen nicht große Dinge geschehen. Da müssen nicht weltbewegende Dinge geschehen. Da dürfen die ganz alltäglichen, normalen Verrichtungen geschehen. Aber geschieht es in der Kraft des Heiligen Geistes, wird Gott dadurch verherrlicht. Wird ihm dadurch Frucht gebracht. Und darum die Ermahnung im Epheserbrief: Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Luther hat übersetzt mit: Werdet voll Heiligen Geistes. Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das geschieht unter der Gnade. Es geschieht niemals unter dem Gesetz, unter der Herrschaft des Gesetzes, unter den Forderungen des Gesetzes. Geschieht aber von Golgatha her unter der Herrschaft der Gnade. Von daher sollten wir immer wieder auch beten: Herr, erfülle unseren Herzen mit deinem guten Heiligen Geist. Damit wir dir dienen können, im alltäglichen Leben dir dienen können, ist das unsere Absicht. Gehen wir so in den Tag hinein, das ist die Frage, ja? Gehen wir so in den Tag hinein, dass wir Gott dienen wollen, in dem, was wir dann tun, wo auch immer und wie auch immer. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir dich verherrlichen können heute in unserem Tagewerk und anderen Menschen recht dienen können. Und dann sollten wir auch glauben, dass Gott es tut. Wir sollten mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. In dieser Kraft des Heiligen Geistes kam also unser Herr Jesus Christus nach Galiläa und dann auch nach Nazareth in seiner Heimatstadt. Nun am Sabbat machte er sich auf den Weg in die Synagoge, und wenn an einem Ort mindestens 10 Familien wohnten, musste es dort auch eine Synagoge geben. In einer Synagoge wurden keine Opfer dargebracht, sondern man versammelte sich dort, um unterwiesen zu werden. In einem solchen Gottesdienst wurde gebetet, aus den Schriften des Alten Testamentes vorgelesen und es wurde auch gepredigt. Es wurde also das Wort Gottes erklärt, es wurde gelehrt, es wurde verkündigt. Und dazu waren dann bestimmte angesehene Männer am Ort berechtigt. Und so ließ sich unser Herr eine Schriftrolle geben, um daraus zu lesen und über das Wort zu predigen. Es war die Schriftrolle des Propheten Jesaja, die man ihm reichte. Und der Heilige Geist ließ ihn das Wort finden: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, das sind die, die unterdrückt werden in dieser Welt, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Nun, dieses Wort ist auf dem Hintergrund des sogenannten Halljahres zu verstehen, das jeweils nach 49 Jahren, also im 50. Jahr gefeiert wurde und mit dem großen Versöhnungstag begann. Das Halljahr hieß so, weil es durch den Hall der Widerhörner angekündigt wurde. Es wurde auch als Freijahr, Jahr der Freilassung bezeichnet. Im Halbjahr sollte das Ackerland ruhen, sollte also nicht bebaut werden. Man sammelte das auf, was einfach so wild wuchs. Und bis auf Ausnahmen sollten die alten Eigentumsverhältnisse wiederhergestellt werden. Aus Not verkaufter Besitz zum Beispiel ging wieder in den Besitz des ehemaligen Eigentümers zurück. Wer sich aus Not als Knecht verkauft hatte, wurde im Halbjahr wieder freigelassen. Gott sicherte, wie Rinika schreibt, jedem Israeliten, der Besitz und Freiheit verloren hatte, auf diese Weise die Möglichkeit zu, sein Leben unter gleichen Bedingungen noch einmal anzufangen. Wunderbare Sache, dieses Halbjahr. Ich wurde daran erinnert, dass auch der verlorene Sohn, im Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt hat, Lukas Kapitel 15, eben auch so ganz von vorne anfangen konnte, unter den gleichen Bedingungen, die er zuvor auch gehabt hatte. Eine wunderbare Sache. Wenn wir das einmal anwenden auf uns, dass wir immer wieder anfangen dürfen, ganz neu anfangen dürfen. Ich erinnere noch einmal an das, was Luther einmal seinem Freund geschrieben hat, beziehungsweise was dieser Freund ihm dann zurückgeschrieben hat. Luther, du kennst noch nicht den Gott der neuen Anfänge. Luther war in großer Verzweiflung, in großer Not. Luther, du kennst noch nicht den Gott der neuen Anfänge. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Dafür steht dieses Halbjahr. Es ist wunderbar, wenn man bedenkt, wie manches Mal wir am Ende sind und meinen, es ging nicht mehr weiter, dürfen wir neu anfangen, ganz frisch in der Ehe, in der Familie, im Berufsleben, in der Gemeinschaft mit Gott überhaupt, grundsätzlich. Das ist eine wunderbare Sache. Und das Halbjahr ist also das Gnadenjahr des Herrn, ein prophetischer Hinweis auf das Reich des Messias, das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Das ist also der Hintergrund, wenn es hier heißt, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, ein willkommenes Jahr, so kann es auch heißen. Nachdem unser Herr dieses Wort aus dem Propheten Jesaja vorgelesen hatte, setzte er sich, um zu predigen. Und wir können uns das gut vorstellen, alle waren gespannt auf das, was er jetzt wohl sagen würde. Sie blickten ihn erwartungsvoll an. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Nun, wir hätten so gerne gewusst, was unser Herr Jesus Christus zu diesem Textwort gesagt hat. Auf jeden Fall müssen seine Worte einen überwältigenden Eindruck auf seine Zuhörer gemacht haben, zumal sie ihn als einfachen Zimmermann bzw. Zimmermannssohn kannten. Wir lesen hier, dass sie erstaunt waren. Sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Wie war das möglich, dass dieser Mann, den sie doch kannten, von klein auf kannten, als Sohn des Zimmermanns Josef, dass dieser Mann in einer solchen Vollmacht, in einer solchen Geisteskraft sprechen konnte. Wie ist das möglich? Sie waren also überwältigt. Ähnlich erging es damals den Aposteln. Wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 4 vor dem Hohen Rat, dass der Hohe Rat erstaunt war darüber, dass diese einfachen, ungelehrten Leute, im Griechischen steht da übrigens das Wort Idiotes. Daher kommt dieses, ja, leider schlimme Schimpfwort, das wir ja alle kennen. Sie waren also schlichte, einfache, ungelehrte Leute. Als Fischersleute hatten sie nicht irgendwo ein besonderes Studium hinter sich gebracht, sondern sie waren eben ungelehrt, wie der Hohe Rat das hier eben auch feststellte. Dass sie aber dennoch in so großer gelehrter Kraft das Evangelium verkündigten, das konnten sie nicht einordnen. Ihr Lieben, wenn der Geist Gottes mächtig wirkte, dann sind auch schlichte, einfache Worte in den Versammlungen immer wieder von der Kraft Gottes geleitet, gelenkt, und der Geist Gottes bezeugt sie an den Herzen der Zuhörer. Das ist immer so gewesen. Im Laufe der Kirchengeschichte können wir das beobachten. Ganz schlichte und einfache Leute haben das Evangelium verkündigt und Menschen sind davon angerührt worden. In solchen Zeiten, wenn der Geist Gottes kräftig wirkt an den Herzen, da wird auch Altes immer wieder neu und frisch und lebendig. Was wir brauchen, ist nicht eine neue Botschaft. Wir brauchen im Grunde genommen nichts, was sich in irgendeiner Weise unterscheidet von dem, was auch unsere Glaubensväter gebracht haben, gelehrt haben, verkündigt haben. Wenn der Geist Gottes wirkt, wird das Alte wieder lebendig und frisch für uns. Ich habe da etwas gelesen in einem Buch von Dora Rappert, war ja die Frau des Inspektor Rappert, der ja einen guten, gesegneten Dienst getan hat im Reich Gottes, und sie erzählt von einer Konferenz, die stattgefunden hat in der Ostschweiz. Es war eine Versammlung von Frauen, und während einer solchen Versammlung stand ein altes Mütterchen auf, so schreibt sie hier, und dann zitierte sie ein Wort aus dem Heidelberger Katechismus. Und zwar dieses bekannte Wort: Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar vor meinem Haupte fallen kann, ja auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu leben von Herzen willig und bereit macht. Und dann schreibt sie dazu: Das war nichts Neues. Das war ihnen alles bekannt. Das war nichts Neues und doch so neu, dass wohl im großen Saal kein Auge trocken blieb. Der Geist Gottes wirkte. Das ist das Entscheidende. Und so war es auch damals. Es war der einfache, schlichte, einfache Zimmermannssohn. Aber er war eben der Messias, der Gesalbte. Und es waren die einfachen Jünger dann später, die einfachen Apostel. Aber sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Sie hatten Anteil am Geist Gottes, wie Johannes das dann später schreibt in einem seiner Briefe. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Er hat die Salbung, aber wir haben sie in Christus Jesus eben auch empfangen. Und ohne diese Salbung könnten wir nichts ausrichten im Reiche Gottes. Ich sage es noch einmal, das gilt nicht nur für den Verkündiger des Evangeliums, sondern das gilt für die gesamte Gemeinde, für ihr gesamtes Zeugnis. Und auch in den praktischen Dingen des alltäglichen Lebens ist das wichtig, entscheidend wichtig. Also sie waren überwältigt von dem, was sie hier aus dem Munde unseres Herrn Jesus hörten. Die Predigt unseres Herrn muss kraftvoll gewesen sein, denn er hatte die Fülle des Heiligen Geistes. Nun, wir erfahren hier nichts über den Inhalt seiner Predigt. Wir lesen hier den Predigttext. Für uns könnte man sagen, der Text war die Predigt. Der Text war die Predigt. Auch die Person war die Predigt. Jesus selbst war identisch mit seiner Predigt. Aber wir erfahren hier nichts über die Ausführungen, die er gebracht hat, über diesen Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Dazu werden wir, wenn Gott will, dann am kommenden Sonntag noch kommen und werden dann so einige Einzelheiten hier noch erwähnen. Den Anfang aber hat Lukas uns übermittelt. Den Anfang seiner Ausführungen, seiner Predigt. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute. Das ist ein gewaltiges Wort. Bewegt mich immer wieder, wenn ich diesen Text lese, dass der Herr Jesus das hier so sagen konnte. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Jahrhundertelang hatte das Volk Israel auf den verheißenen Messias warten müssen. Die Propheten hatten immer wieder geweissagt und auf eine künftige Zeit, auf das messianische Zeitalter hingewiesen. Und sie selbst forschten, wie Petrus schreibt, auf welch eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen wohnte, deutete. Doch niemals konnte jemand in Wahrheit auftreten mit den Worten: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Propheten wiesen hin auf eine spätere Zeit. Und sie waren sehr daran interessiert, zu erfahren, wann denn nun die Erfüllung ihrer Weissagungen kommen würde. Ich lese das einmal hier aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 10. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Also sie haben geweissagt, aber sie wussten nicht, wann wird es kommen, aber sie forschten. Sie waren begierig darauf zu wissen, wann wird es nun endlich soweit sein. Wir denken auch an einen Jakob, der mittendrin in den Segensverheißungen für seine Söhne das Wort ausspricht: Herr, ich warte auf dein Heil. Das war seine Sehnsucht. Und das war auch die Sehnsucht hier der Propheten, dass nun endlich der Messias kommen würde und das messianische Reich anbrechen würde, die Herrlichkeit Gottes offenbar werden würde. Aber sie haben es nicht erlebt. Es war für sie alles Zukunft. Diejenigen, die aufgetreten waren dann im Laufe der Jahrhunderte und vorgaben, etwas Besonderes zu sein, wurden dann sehr bald als Verführer entlarvt. Gamaliel, dieser damals sehr bekannte und gelehrte Mann, weist darauf hin in seiner Ansprache, die er gehalten hat vor dem Hohen Rat. Da ging es eben um die Apostel: Wie sollte man mit ihnen verfahren, wie sollte man mit ihnen umgehen. Es war ja eine schwierige Situation für den Hohen Rat. Die Apostel verkündigten in Vollmacht das Evangelium vom Herrn Jesus. Menschen kamen zum Glauben. Ihr Neid, ihre Eifersucht wurden erweckt dadurch, und jetzt fragten sie sich: Was sollen wir machen mit diesen Leuten? Und da gibt Gamaliel ihnen einen wichtigen Rat, und innerhalb dieses Rates sagt er dann zu ihnen, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 35 folgende: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Das heißt also, er wäre etwas Besonderes. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und dann kommt der Rat, den er dem Hohen Rat gab. Also, es hatte immer wieder solche gegeben, die aufgetreten waren unter dem Volk und das für sich in Anspruch nahmen, etwas Besonderes zu sein. Vielleicht sogar es in Anspruch nahmen, für sich der Messias zu sein. Aber sie wurden dann als falscher Messias oder als falsche Messiasse entlarvt. Ihr Werk wurde zerschlagen. Niemand hatte also in der Vergangenheit in Wahrheit sagen können, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Doch jetzt war der Kairos Gottes gekommen. Der Kairos Gottes, das ist die Stunde Gottes, die Zeit Gottes. Das ist genau das, wovon Paulus spricht im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Ja, das ist die Stunde Gottes. Heute, so sagt der Herr Jesus. Und dieses Heute bezieht sich sowohl auf die Sendung des Messias, als auch auf seine Botschaft und auch auf seinen Auftrag. In ihm also, in unserem Herrn Jesus Christus, ist der Messias gekommen und in ihm und durch ihn ist das Wort aus dem Propheten Jesaja erfüllt. In ihm ist Gott selbst als der Erlöser und Befreier zu seinem Volk gekommen, um es in Gnaden heimzusuchen. Welch eine hohe Zeit durften doch die Bewohner Nazareths jetzt erleben. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Aber für die Jünger war die Stunde Gottes gekommen. Und auch hier, für die Leute in Nazareth, war die Stunde Gottes da. Gott hatte seinen Sohn, den Messias, zu ihnen gesandt. Nun, die Frage ist, sind wir uns eigentlich dessen bewusst, dass wir auch in unserer Zeit, im Jahr 2012, also in unseren Tagen, auch hier heute Morgen an diesem Sonntag, teilhaben dürfen an dem göttlichen Heute. Seit jener Zeit, seit der Herr Jesus Christus gekommen ist in diese Welt, gilt dieses Heute bis zu seiner Wiederkunft. Der Herr Jesus ist nicht leiblich unter uns, aber er ist unter uns in seinem Wort. Er ist unter uns im Heiligen Geist. Das ist uns zugesagt. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, da ist Gott gegenwärtig. Das ist das, was Luther immer wieder und immer wieder betont hat. Da, wo das Wort Gottes rein und klar verkündigt wird, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, da ist Gott gegenwärtig. Man mag nicht immer viel davon spüren. Das hängt dann oftmals mit der Verfassung der Gläubigen zusammen, dass der Heilige Geist nicht den Raum hat in ihren Herzen, den er eigentlich haben will, und die Herrlichkeit Gottes ein Stück weit verdunkelt ist. Aber grundsätzlich dürfen wir es wissen, da, wo eine Versammlung ist, wo Menschen sich versammeln, um Gottes Wort zu hören, und das Wort vom Kreuz im Mittelpunkt steht, im Zentrum steht, da ist Gott gegenwärtig. Damit dürfen wir rechnen. Das gilt an jedem einzelnen Tag bis zur Wiederkunft Jesu. Das gilt für jede Versammlung, die wir miteinander haben dürfen. Es ist interessant zu beobachten, dass der Herr Jesus dieses Zitat aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 61, ja nicht vollständig bringt, sondern dass er irgendwo innerhalb dieses Wortes abbricht. Ich lese das mal aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja vor, dann merken wir das. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Bis dahin hat der Herr Jesus zitiert. Bis dahin. Aber es geht weiter. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Hier spricht er vom Gericht Gottes, der Prophet Jesaja. Das Gericht Gottes, das also ergeht über solche, die dem Volk Gottes Leid und Schaden und Unrecht zugefügt haben. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und es ist ja auffallend, dass der Herr Jesus Christus diese Worte nicht bringt in seinem Zitat, sondern er spricht nur von der Gnade. Er spricht nur vom Heil. Das bedeutet also, dass er gekommen ist, nicht um zu richten in dieser Zeit, sondern um selig zu machen, was verloren ist. Das hat er auch an anderer Stelle betont. Das Gericht, das ihm ebenfalls vom Vater übergeben worden ist, das Gericht kommt erst am Ende. Das bedeutet, bis zum Ende, bis zu seiner Wiederkunft ist Gnadenzeit. Das will der Herr Jesus hier zum Ausdruck bringen. Und ich denke, das ist eine wunderbare Botschaft, dass wir damit rechnen dürfen. Gerade in einer Zeit, die ja mehr und mehr ausreift zum Gericht. Das spüren wir ja, das merken wir ja. Nicht nur an solchen Tagen, wie wir sie jetzt haben, an den Karnevalstagen. Das ist ja letztlich nur ein Symptom der inneren Gottlosigkeit und des Losgelöstseins von Gott, das wir in unserem Volk immer wieder beobachten können, dass man das Evangelium ablehnt, dass man es nicht haben will. Und das kann uns dann dahin führen, dass wir denken, ja, es hat alles gar keinen Zweck mehr. Ja, wir wollen es auch den Außenstehenden gar nicht mehr bezeugen, denn es bekehrt sich sowieso kein Mensch mehr in unserer Zeit. Nein, das wäre der verkehrte Schluss. Es ist Gnadenzeit, immer noch, bis zur Wiederkunft Jesu. Das wird hier in dem Zitat unseres Herrn Jesus sehr, sehr deutlich. Er spricht nicht vom Gericht. Das Gericht Gottes kommt. Es kommt mit Sicherheit. Es gibt auch zeitliche Gerichte, die die Menschheit immer wieder erlebt hat. Die Sintflut beispielsweise ist ein zeitliches Gericht gewesen. Oder die hinter uns liegenden zwei Weltkriege waren zeitliche Gerichte. Aber dieses letzte Gericht, das endgültige, das schreckliche Gericht, die ewige Verdammnis, das kommt erst nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und so dürfen wir wissen, es sind die Türen noch geöffnet. Noch sind die Gnadenpforten dem Sünder aufgetan, sodass man allerorten zum Frieden kommen kann. Wir dürfen teilhaben am Gnadenjahr des Herrn. Ihr Lieben, auch wir, die wir heute Morgen hier zusammen sind, wir dürfen es im Glauben fassen, dass das Gnadenjahr des Herrn uns gilt. Wir dürfen teilhaben an der Wiederbringung all dessen, was wir durch die Sünde verloren haben. Unser Herr Jesus hat alles wiedergebracht, ihr Lieben. Alles, was wir verloren haben durch unser sündiges Wesen und durch unser sündiges Tun und Lassen. Wir dürfen neu anfangen in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Das wäre doch eine große Sache. Wenn heute Morgen jemand von uns durch dieses Wort bewegt, dahin käme, dass er sich sagen würde, ich möchte ganz neu anfangen mit dem Herrn Jesus. Ja, ich möchte, dass er ganz neu mit mir anfängt. Es geht so einfach nicht weiter wie bisher. Mein Leben verunehrt Gott. Es ist eine Schande für Gott. Und nun will ich Buße tun darüber. Ich will mich beugen und demütigen vor Gott. Ich will ganz neu sein Angesicht suchen. Mit ganzem Ernst. Denn so er mich von ganzem Herzen suchen werde, so sagt der Herr, will ich mich von euch finden lassen. Das wäre eine wunderbare Sache, wenn heute Morgen jemand diesen Entschluss fassen würde. Denn wenn man ein Kind Gottes geworden ist, dann kann man auch Entscheidungen treffen. Vorher nicht. Aber dann kann man Entscheidungen treffen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann kann man anfangen, ganz neu den Herrn zu suchen und ihn zu bitten, doch etwas ganz Neues zu wirken. Seine Gegenwart doch so zu offenbaren, wie man es bisher noch nie erlebt hat. Vielleicht ist jemand unter uns, der einen neuen Anfang machen möchte. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden haben durch Jesu Blut, Befreiung von der Macht der Sünde, von der Knechtschaft des Satans und des Todes. Durch Buße und Glauben dürfen wir das volle Heil in Christus erfassen. Bleibt die bange Frage, ihr Lieben, erkennen die Nazarener die Stunde ihrer gnädigen Heimsuchung? Erkennen sie den Kairos Gottes? Nun, wir wissen, wie es weitergeht. Das soll uns beim nächsten Mal auch beschäftigen. Und dann sehen wir, dass das im Grunde genommen, was uns hier geschildert wird und hier berichtet wird, typisch ist für das Ganze, was dann folgte. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie erkannten die Stunde Gottes nicht. Vielleicht einige, wenige unter ihnen, die sich dann später zur Buße und zum Glauben rufen ließen, als der Geist Gottes ausgegossen wurde, zu Pfingsten. Aber insgesamt müssen wir sagen, dass sie die Stunde Gottes zu ihrem ewigen Heil nicht wahrnahmen. Die große Chance, die ihnen geboten wurde. Erkennen die Nazarener die Stunde ihrer gnädigen Heimsuchung? Erkennen wir sie, ihr Lieben? Wissen wir, was die Stunde geschlagen hat? Wissen wir, in welcher Zeit wir leben? Wir haben es vorhin gehört in der Schriftlesung. Die Zeit des Kommens unseres Herrn Jesus Christus steht nahe bevor. Die Zeichen der Zeit sind dementsprechend. Wissen wir, was die Stunde geschlagen hat? Hören wir einmal, was Luther dazu sagt. Liebe Brüder, das gilt natürlich auch den Schwestern unter uns, liebe Brüder, kauft, dieweil der Markt vor der Tür ist. Also solange die Gelegenheit gegeben ist, dass ihr kaufen könnt. Kauft, dieweil der Markt vor der Tür ist. Sammelt ein, weil es scheint und gut Wetter ist. Brauchet Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Es ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nun nichts. Paulus brachte es nach Griechenland, aber hin ist hin, nun haben sie den Türken. Rom und Italien haben es auch gehabt, hin ist hin, sie haben nun den Papst. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr es ewig haben werdet, denn der Undank und die Verachtung wird es nicht lassen bleiben. Der Undank Gott gegenüber für sein Wort und die Verachtung seines Wortes, dass man es nicht nutzt, was uns gegeben ist, nämlich das Wort Gottes zu lesen und zu hören, das bringt uns ins Verderben, das führt uns dahin, dass Gott uns sein Wort entziehen wird. Es ist immer so gewesen. Luther macht es sehr deutlich. Da, wo man es nicht mehr geachtet hat, da hat Gott es genommen. Und wenn Gott sein Wort nimmt, ihr Lieben, dann ist das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts Schrecklicheres, als dass Gott uns sein Wort nimmt. Das bedeutet Gericht. Also heute, so sagt das Wort Gottes, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket, verhärtet eure Herzen nicht. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt der Herr Jesus, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Amen.